SRF 2 Kultur.
In Reflexe geht es heute um den Schweizer Soziologen Lucius Burckhardt. 1955 verärgert Lucius Burckhardt gemeinsam mit Max Frisch mit dem Manifest «Achtung die Schweiz» das Establishment gewaltig. 1973 jagt die Zürcher ETH Burckhardt zum Teufel, weil ihr sein partizipativer Lehrstil nicht geheuer ist. In den frühen 80er Jahren erfindet Lucius Burckhardt in Kassel die Spaziergangswissenschaft und jetzt, 11 Jahre nach seinem Tod, gehört ihm der Schweizer Pavillon an der renommierten Architekturbiennale in Venedig. Am Mikrofon ist Karin Salm. Lucius Burckhardt stammte aus dem Basler Bürgertum, doch der Teig schätzte seinen Sprössling bald nicht wirklich, denn er blickte hinter die Fassaden und die Interessenslagen. Als die Basler Regierung den aufkommenden Autoverkehr 1949 mit einer anständig breiten Straße quer durch die Altstadt bedienen wollte, ergriff er als 24-jähriger Student das Referendum gegen den sogenannten Grossbasler Korrektionsplan. Und dieses leidenschaftliche Interesse für Stadt- und Landschaftsplanung begleitete ihn ein Leben lang. Lucius Burckhardt formulierte es in einem Radiointerview im Jahre 2000, 3 Jahre vor seinem Tod, so.
Ich war ja Lehrer an einer Fakultät für Stadtplanung und Landschaftsplanung in Kassel. Und was mir dort fehlte, war eigentlich die Landschaftsästhetik, also warum ist Landschaft schön? Und ich meinte, eben über den Spaziergang könne man da am besten darüber sprechen. Also der Spaziergang ist gewissermaßen ein landschaftskritisches Mittel.
Statt theoretisch über Landschaft zu reden und über die Unwirtlichkeit der Städte zu jammern, lotste Lucius Burckhardt seine Studierenden ins Freie, an Unorte, quer durch die Stadt, durchs Niemandsland. Da Landschaft in Sequenzen wahrnehmbar ist, braucht es die Bewegung, braucht es den Spaziergang. Die Spaziergangswissenschaft war erfunden, die Promenadologie. Lucius Burckhardt liebte auch zugespitzte Fragen. So wurden, wie seine typische Rundhaarfrisur, solche Fragen zu seinem Markenzeichen. Warum ist Landschaft schön? Wer plant die Planung? Was entdecken Entdecker? Nochmals Lucius Burckhardt.
Also das ist eine Frage, die mich immer interessiert hat. Wie beschreiben Entdecker ihre Entdeckungsfahrten? Also wenn man denkt, Humboldt kommt so von seiner Weltreise zurück, ein Schiff voller naturwissenschaftlicher Trophäen und eine ganze Bibliothek voll Messungen, Tagebücher. Ich war auf dem Kilimandscharo, der Barometer stand, was so es war, plus 37 Grad Celsius und so weiter. Also alle diese Notizen. Und wir sehen, wir haben ja keine Ahnung, wenn wir das lesen, wie der Kilimandscharo ist. Also irgendwie muss man uns das übersetzen und die Sprache ist nicht tragfähig genug, um dass wir also etwa eine Reise dahin sparen könnten. Oder auch Tahiti, die berühmte Tahiti-Insel, die ja gegolten hat als die schönste und die Paradiesinsel im 18. Jahrhundert. Und Captain Cook hat ja einen Maler mitgenommen, den Hodgkins, der in England so gewöhnliche hübsche Englandlandschaften gemalt hat. Und dort hat er halt hübsche Tahiti-Landschaften gemalt. Also man ist nicht auf Tahiti, wenn man das sieht.
Was entdecken Entdecker? Wer plant die Planung? Lucius Burckhardts Fragen setzen sich noch heute, 11 Jahre nach seinem Tod, wie kleine Widerhaken fest. Und heute erfährt Lucius Burckhardt ein eigentliches Revival. Ihm ist der Schweizer Pavillon an der Architekturbiennale in Venedig gewidmet, gemeinsam mit dem englischen Architekten Cedric Price. Und auch als Buch, zum Beispiel im Rotpunkt Verlag. Dort wird in Kürze ein Buch über das Leben und Wirken von Lucius Burckhardt und seiner Frau Annemarie Burckhardt erscheinen. Und dann auch ganz praktisch an der ETH in Zürich. Dort hat der Kunstgeschichtsprofessor Philipp Ursprung Lucius Burckhardts Lehrkanapé wieder eingeführt. Das Lehrkanapé hat Burckhardt als Alternative zum Lehrstuhl erfunden. Auf dem Kanapé nehmen Professoren und Studenten Platz. Dialog und Mitwirkung sind gefragt, statt im Hörsaal zu sitzen und aufzuschreiben, was der Professor doziert. Noël Fay und Sonja Fluri Beide studieren an der ETH im sechsten Semester Architektur. Sie haben sich beide aufs Kanapee gesetzt und sind begeistert von dieser Idee des Lehrkanapees.
Ich fand es ein super Gefäß in dem herkömmlichen Vorlesungsrhythmus, dass man auch eigene Gäste einladen darf oder auch etwas anschauen kann. Es ist ja eigentlich absurd, dass man, wenn man Architektur macht, dass man das nicht vor Ort anschauen geht. Also das verstehe ich bis heute nicht, wieso man das auf Dias anschauen muss.
Und das ist natürlich schon spannend, also dass man wie plötzlich seine eigene Lehre macht. Und unser Lehrkanapee war jetzt sehr erfolgreich, meiner Meinung nach. Wir haben eben Luigi Snozzi eingeladen.
Und die beiden ergänzen.
Was ich auch spannend finde, ist, dass man auch so ein bisschen diese Angst oder diese Hemmung verliert gegenüber berühmten Personen. Also man muss ja diese dann auch interviewen, mit ihnen das Gespräch führen und man verliert so diese Angst vor der Hierarchie. Das fand ich eigentlich eine gute Erfahrung.
Ja, es ist eigentlich so gegen den Personenkult, der ja auch verbreitet ist in der Architektur. Das zerstört diese Illusion, weil man plötzlich merkt, ja, man kann doch als Student auch auf derselben intellektuellen Ebene über Architektur sprechen.
Ja, ich glaube schon, dass man ein bisschen aufwacht aus dem Zuhörermodus.
Sonja Fluri und Noel Fay, die beiden ETH-Architekturstudenten, werden dieses Jahr nach Venedig an die Architekturbiennale reisen. Ihr Auftrag, im Schweizer Pavillon, der dem Planungskritiker Lucius Burkhardt und dem englischen Architekten Cedric Price gewidmet ist, werden sie den Besuchern Burkhardt, seine Spaziergangswissenschaft und sein Lehrkanapee erklären. Aus einem Archiv werden sie täglich neues Material in den Pavillon hängen. Zeichnungen, Aquarelle, Zeitungsausschnitte, Texte, Fotografien von Lucius Burkhardt und sie werden die Besucher in Gespräche verwickeln. Persönlich kennengelernt haben sie Lucius Burkhardt natürlich nicht.
Wenn ich mir so vorstelle, er ist ja irgendwie eine unscheinbare Figur so von der Erscheinung her, aber ich denke, er ist wahrscheinlich ein extremer Querdenker, also so zu seiner Zeit. Und dass er irgendwie eben so diese neue Definition von akademisch, eben irgendwie so anti-akademisch, weil er ja doch sagt, ja, jetzt geht endlich aus den Lehrsälen, schaut euch das Zeug an und lest nicht nur, sondern schaut es wirklich an und eben hinterfragt, was ihr wisst über Landschaft. Und eben das sind schon eigentlich so sehr grundsätzliche Dinge, die ich denke, sind heute immer noch hochaktuell. In allen wissenschaftlichen Bereichen oder jetzt künstlerischen Bereichen, denke ich, sind das so Prinzipien, eben, dass man immer wieder auf dies zurückkommen kann und mit dem viel lernen kann, wenn man die Wahrnehmung wieder beachtet.
Ja, ich finde es nicht unscheinbar von der Erscheinung. Ich finde, es sieht eigentlich niemand so aus wie er, außer vielleicht ja, es ist etwas Mittelalterliches. Also heutzutage sieht man das nicht so, diese Frisur. Aber ich stelle in mir etwas kauzig vor, denke ich auch. Mir gefällt schon das Aktivistische, dass er seine Umgebung mitziehen will und auch keine Angst hat, Leuten vor den Kopf zu stoßen. Ich stelle mir schon sehr autonom vor.
Und nun ein Besuch bei einem, der Lucius Burkhardt gut gekannt hat. Markus Ritter ist Gründer der Grünen Alternativen in Basel. Er präsidierte als erster Grüner im Jahr 2000 den Grossen Rat in Basel und arbeitet heute im Präsidialdepartement der Stadt Basel. Markus Ritter war mit Lucius Burkhardt und seiner Frau Annemarie Burkhardt freundschaftlich und politisch verbunden. Wie er sich eigentlich das wiedererwachte Interesse an Lucius Burkhardt erkläre, will ich von Markus Ritter wissen. Ein Spaziergangsfestival fand kürzlich statt, die ETH hat Burkhardt wiederentdeckt und im Schweizer Pavillon an der Architekturbiennale in Venedig kommt er zu Ehren.
Ich denke, die Fragen, die er zu seiner Lebzeit aufgeworfen hat, sind nicht erledigt. Er hat ja eben die bösen Probleme behandelt, die unlösbaren. Und es scheint, dass eine Generation, namentlich auch Studierende, jetzt wieder das Interesse an seinen Überlegungen entdeckt hat.
Und da müssen Sie jetzt zwei, drei Worte eben zu diesen Überlegungen, zu diesen unbequemen, unlösbaren, bösen Problemen, haben Sie gesagt.
Ja, er hat ja sehr früh schon die Stadtplanung kritisiert, also er war Student 1949, ein Referendum ergriffen und später dann mehrere Initiativen und Referenden in Basel. Als es um die Frage ging, wie kann man den Autoverkehr lösen eben, und damals war ja die Antwort Straßen bauen. Und das hat er früh entdeckt, dass dieser Mechanismus nicht funktioniert und seither hat er das immer mehr vertieft, er hat Planungskritik eigentlich gelernt mit soziologischen Kategorien, Er hat eben geguckt, was es bewirkt, wenn technische Lösungen, Ingenieurlösungen verwirklicht werden, und zwar auf der Ebene der Gesellschaft, der Leute, der Anwohnerinnen und Anwohner. Das war sein Ansatz, den er eben sehr früh entwickelt hat, zur Meisterschaft ausgefeilt und dann als Kritiker eigentlich berühmt war. Seit den 70er Jahren war er eine wichtige Stimme in der Schweiz, wenn es um Planungskritik ging.
Und man fragt ja immer sozusagen, hat dann Lucius Burkhardt Antworten geliefert oder hat er vor allem eigentlich sich hervorgetan durch eine messerscharfe Analyse und vielleicht auch unbequeme Fragen?
Ja, also das ist klar zu beantworten mit Nein, er hat keine Antworten geliefert. Er hat sie auch nicht verweigert, aber er hat die Fragen problematisiert. Er hat ja mal gesagt, eigentlich müsste man an der Basler Universität aus humanistischer Tradition eine Architekturabteilung aufbauen, die nicht Lösungen findet, sondern problemadäquat vorgeht. Also eben die Werte der Leute, der Gesellschaft einbezieht bei der Frage von stadtplanerischen Problemen.
Also das heißt, dass man nicht Lösungen gerade parat hat, Patentrezepte, sondern auch etwas entstehen lässt und guckt, was geschieht mit den Leuten, was wünschen die sich?
Ja, die Zeitdimension ist etwas Wichtiges, nicht sofort und umfassend lösen, vielleicht auch mal schrittweise und dann wieder reflektieren, was hat es gebracht, was hat es nicht erfüllt, die Lösung. Und auf der anderen Seite, die Rücksicht auf die Umwelt war ihm sehr früh ein Anliegen. Schon in den frühen 60er Jahren hat er die Umweltthematik eigentlich aufgebracht und eingebracht in die planerischen Diskussionen. Und so ist halt ein Feld entstanden, das viel breiter ist als dasjenige, was bei technischen Lösungen normalerweise berücksichtigt wird.
Könnte man das auch sozusagen subsumieren, dass Lucius Burkhardt das Transdisziplinäre, das Interdisziplinäre ihm ein Anliegen war?
Ja, ganz bestimmt, ja. Unter diesen Begriffen wurden ja dann die Universitätsreformen in den 80er Jahren oder so neu aufgegriffen. Er hat immer sehr interdisziplinär gedacht und seinen Studentinnen und Studenten ein solches Denken exemplarisch vorgeführt.
Was mir bei Lucius Burkhardt auffällt, dass er ja offenbar so eine Liebe hatte zu Merksätzen, die fast so wie Signale wirken, oder? Ja. Wer plant die Planung oder die Behauptung, Design ist unsichtbar, ja, oder so diese auch lapidare Frage, warum ist Landschaft schön? Kann man ja fast nicht beantworten, oder? Ja. Wissen Sie, wie er auf diese Sätze gekommen ist und welche Bedeutung diese Merksätze, diese Signalsätze hatten?
Ja, also das ist ja wirklich etwas sehr Bezeichnendes, dass er die Sachen zuspitzt. Einerseits sprachlich und andererseits, indem er ja zeichnerisch sehr viel gemacht hat, so einfach so vor sich hin. Und das ist ja eine ähnliche Ebene. Auch ein Bild ist ein Rätsel. Also wer dein Bild anguckt, sieht nicht unbedingt das Gleiche wie der Zeichner oder ein anderer Betrachter, eine Betrachterin. Das ist einfach seine Zugangsweise zu Problemen. Er will ja eigentlich aufmerksam machen, passt auf, das ist nicht so einfach, und stellt dann sprachlich zugespitzte Formulierungen in den Raum. Eben Design ist unsichtbar, das irgendwie kann man nicht sofort erkennen, was da dahinter ist, oder andere. Und dadurch weckt er eigentlich, glaube ich, auch das Interesse. Ich persönlich denke immer, Lucius war vor allem auch Hochschuldidakt. Also er war ein leidenschaftlicher Lehrer, er hat das geliebt, den Unterricht, und hat sich da voll eigentlich reingegeben. Und in diesem Zusammenhang sind dann solche Formeln eben auch wichtig, um die Studentenschaft ein bisschen aufzurütteln und zum Nachdenken, zum kritischen Nachdenken anzuregen.
Und inwieweit war jetzt so auch ein Leitsatz, wem nützt das Ganze? Inwieweit war das auch für Lucius Burkhardt wichtig in seiner Analyse?
Gut, also ich meine, er war ja durchaus kritisch und hat einen kritischen Approach gelernt. Schon in den 50er Jahren merkt man, dass er eigentlich hinter die Interessenlagen guckt. Er analysiert bei Stadtentwicklungsthemen, wer hat da ein Interesse dran, diese Problemlösung, so wie sie propagiert wird, zu realisieren. Er ist eigentlich ideologiekritisch unterwegs und er fragt schon nach dem qui bono, wem nützt es? Das ist für ihn eine wichtige Ebene, das auch zu erkennen. Es gibt ja doch immer auch materielle Interessen oder persönliche Interessen, auch in allen komplexen Fragestellungen. Und die aufzudröseln oder das auch zu kommunizieren, das war ihm wichtig. Und in diesem Sinn ist das auch ein charakteristischer Zugang zu den Fragen.
Planung, das ist klar, war für den Soziologen Lucius Burckhardt immer hochpolitisch. Raum und Macht sind ein unzertrennliches Paar. Der Querdenker aus dem Basler Bürgertum, der stets mit Humor und einer großen Portion Selbstironie agierte, schrieb 1955 gemeinsam mit Max Frisch und Markus Kutter das Manifest «Achtung, die Schweiz». Darin schlugen die drei eine alternative Expo vor, eine Schweizer Modellstadt, eine Art urbanes Denklabor. Nochmals Markus Ritter, der sich noch gut an den Soziologen Lucius Burckhardt erinnert.
Max Frisch, Markus Kutter, Lucius Burckhardt, das waren ja Nonkonformisten. Das waren ja Leute, die eigentlich hinter die Sachen geguckt haben, die auch den Graben zwischen dem Kapitalismus und dem Kommunismus, der ja damals sehr tief war, hinterfragten und die unbequem Fragen aufwarfen, die ein bisschen schläfrige Schweizer Gesellschaft, Nachkriegsgesellschaft, nicht gerne hörte.
Max Frisch war ja Architekt und Schriftsteller, ja. Lucius Burckhardt, Nationalökonom und Soziologe, aber Sie haben eben auch erwähnt, seine Aquarelle, aber auch sein sprachliches Flair. Also ja. Kann man insofern Max Frisch und Lucius Burckhardt miteinander vergleichen?
Ja gut, Lucius war ein kritischer Denker. Er hat eigentlich seine Sprache der Analyse gewidmet. Und Max Frisch hat poetische Texte geschrieben und war ja da sehr erfolgreich. Also Lucius hat, es gibt auch zwei, drei so Versuche in der Studentenschaft, auch mit Markus Kutter zusammen, der ja eher noch so poetische Texte dann auch geschrieben hat. Aber Lucius hat sich davon eigentlich völlig distanziert. Und in diesem Sinne ist es wahrscheinlich eine ähnliche Denkungsart und Schulung zwischen Max Frisch und Lucius Burckhardt, aber der Output ist vollkommen verschieden.
Also das heißt, Max Frisch ist vielleicht eher sozusagen in eine Bevölkerung hineindiffundiert, weniger als das Wissen und die Denkart von Lucius Burckhardt?
Ja, ich glaube schon, ja. Man muss ja sehen, 1953 haben die erste Arbeit zusammen gemacht. Max Frisch hat damals ein prägnantes Vorwort geschrieben zu der kritischen Schrift. «Wir selber bauen unsere Stadt», war der Titel. 1955 und 1956 haben die daneben dieses Manifest einer alternativen Expo ausgearbeitet, Achtung die Schweiz und die neue Stadt. Aber dann hat sich eigentlich Frisch rasch distanziert von solcherlei Fragestellungen. Und es kam dann in den späten 50er und 60er Jahren zwar ab und zu Kontakten, aber Max Frisch wollte nicht mehr als Architekt auftreten. Er hat ja das Büro dann auch aufgelöst, Anfang 55. Und er wollte auch nicht mehr in dieser Art seine kritischen Positionen einbringen, also auf Fachkongressen oder so.
Jetzt gibt's ja auch etwas anderes, was ich mit Lucius Burckhardt verbinde, diese Erfindung der Spaziergangswissenschaft. Inwieweit war das jetzt von Lucius Burckhardt ironisch oder subversiv oder heimlichweis gedacht? Inwieweit war es heiter gedacht?
Ja, also es gibt nichts, was nicht auch eine Prise Ironie hat in seinen Äußerungen. Er war ja im persönlichen Kontakt sehr unterhaltsam und man hat da viel gelacht und Witze gemacht. Und auch in seiner Lehre, also das gehört natürlich dazu, dieses ein Auge zudrücken und gucken, ob jemand merkt, wie hinterhältig eine Bemerkung ist oder so. Jetzt bei den Spaziergangswissenschaften, das ist ja auch wieder eine Zuspitzung. Eine Wissenschaft von einer alltagspraktischen Erfahrung oder so. Das tönt ja schon als Begriff komisch. Und dahinter ist aber ein Riesenkonstrukt von interdisziplinären Teilwissenschaften, Wissenschaften, die ja eben unter diesem Titel auch ein bisschen publikumsträchtig oder aufmerksamkeitsheischend versammeln konnte.
Das müssen Sie noch erklären. Also ja. Was steckt hinter diesem ebenso komischen Begriff der Spaziergangswissenschaft?
Ja, also meiner Meinung nach ist er entstanden aus der Lehre der Landschafts- und Stadtplanung in Kassel. Er sagt in einem Aufsatz später mal, ja, es war doch immer so in den Seminaren, wir waren uns ja alle immer einig, die Umwelt leidet, der Verkehr hat eine Dimension angenommen, die Städte sind unbewohnbar geworden und so weiter. Es war einfach langweilig. Aber wir hatten kein kritisches Instrumentarium, um das eigentlich zu erforschen. Warum sind die Städte unwohnlich? Warum hat der Verkehr Dimensionen angenommen, die nicht mehr vertretbar sind? Wo und warum leidet die Umwelt? Also hat er eigentlich das mal umgedreht und gesagt, ja, wir müssen das in Erfahrung bringen. Also das, was alle schon wissen, ist eigentlich gar nicht wirklich in Erfahrung gebracht. Es ist bloß eine Redeweise. Und da war nun der Spaziergang das Medium, also man wandelt gemeinsam und tauscht aus, was sieht man, was fällt auf, was fehlt. Und daraus ist dann eben dieser Begriff der Spaziergangswissenschaft entstanden, der ja auch mit einer Prise Ironie versehen ist.
Also das heißt, wenn ich das richtig verstehe, sozusagen ein kritisches Wahrnehmungsinstrument, ja, das nicht nur den Intellekt betrifft, ja, sondern buchstäblich die physische, die sinnliche Erfahrung, wie fühlt sich die Stadt, dieser Teil, dieser Straßenabschnitt an?
Ja, ich denke, das ist gut zusammengefasst. Darum geht es. Er hat eigentlich die Breite der menschlichen Erfahrung wieder in den Unterricht eingebracht, mit dieser Formel. Das Empfinden auch, die Wahrnehmung, die Differenz der Wahrnehmung, wenn man eine Gruppe von Leuten sich im Raum bewegt, sehen halt alle ein bisschen was anderes. Und so diese eigentlich störenden Faktoren, die einem gesellschaftlichen Zugriff entgegenstehen, die hat er wieder eingebracht, und zwar eben diskursiv.
Mögen Sie sich an einen solchen Spaziergang erinnern? Also er hat ja bei der Villa Medici in Italien solche Führungen gemacht, also dass er sozusagen nicht die schönen, imposanten Villen gezeigt hat, sondern an Unorte hingegangen ist. Er hat, glaube ich, in Kassel so eine Zebrastreifenaktion gemacht. Aber Sie mögen sich, Markus Richter, sicher an einen oder den anderen Spaziergang erinnern.
Ja, das mache ich natürlich. Und Sie müssen sich vorstellen, wir waren oft in großen Gruppen. Also da waren 100 Leute mit dabei, da waren Schauspieler dabei, die haben Texte gelesen oder es waren auch Maler dabei. Man hat dann so getan, als würde man jetzt einen Landschaftsausschnitt charakterisierend malen. Das Ganze müssen Sie sich als eine große Performance vorstellen. Es hat auch einen künstlerischen Aspekt, obwohl es geht um kritische Auseinandersetzung mit dem Raum. Und spielt aber sehr gezielt auch mit ästhetischen Wahrnehmungskategorien oder so, die eben nicht so leicht und einvernehmlich zu vermitteln sind.
Was heißt das?
Das heißt, dass man eben oft festgestellt hat, dass man jetzt über dieses oder jenes Problem keine Lösung gefunden hat in der Gruppe, sondern nur Ansätze dazu, welchen Weg man beschreiten müsste, um eine Lösung zu finden.
Jetzt haben wir sozusagen zurückgeschaut. Lucius Burckhardt ist ja seit 11 Jahren tot. Und ich frage mich, was denken Sie, ein bisschen hypothetisch natürlich, ja, und wieso zu fragen, Markus Richter, aber jetzt ist ja das große Thema in der Schweiz, nicht nur in der Schweiz, aber auch in der Schweiz, die Verdichtung.
Ja.
Und können Sie sich da vorstellen, was würde Lucius Burckhardt, worauf würde er jetzt besonderen Wert legen oder das Augenmerk richten? Und was würde er möglicherweise auch sagen?
Also ganz bestimmt ist das Verfließen von Stadträumen in Agglomerationen und der fließende Übergang in die Landschaft, das hat er als Problem beschrieben. Und dieser Prozess hat ja noch zugenommen. Die Stadt hört irgendwie nicht mehr recht auf und das Land beginnt nicht mit einem Paukenschlag, sondern es ist so ein bisschen Land und noch viel Stadt und später ein bisschen Stadt und viel Land. Und das ist ja das Problem, dass eben diese Räume dann auch zu Irritationen führen. Man weiß nicht, ist man jetzt eigentlich ein Städter oder ist man auf dem Land zu Hause. Die Identität wankt. Und dieser Prozess einer wankenden Identität ist ja heute sehr an der Oberfläche. Wenn wir über die Schweiz nachdenken oder wenn wir zuhören, wie nachgedacht wird, dann wird dieses ländliche Element enorm gepflegt, viel stärker als noch vor 10, 20 Jahren meiner Meinung nach. Und die Stadt hat immer noch keine positive Konnotation. Unsere Sehnsucht, so wie sie uns vorgespiegelt wird, ist in der heilen ländlichen Welt zu Hause. Wir wohnen aber in Städten und wenn man etwas Positives sagen müsste über solche Stadträume, dann fällt einem AAA ein.
Die Armen und die Alten, genau.
Genau, und die Asylsucher, glaube ich, war es, ja.
Genau, das sind die 3a. Und jetzt eben zu dieser Dichte, was man auch immer gehört, dieser Dichtestress, was denken Sie, was würde Lucius Burkhardt da analysieren?
Ja, sicher müssen Städte kompakt sein. Und das bedingt auch, in die Höhe zu bauen. Die Hochhausfrage hat man schon in den 50er Jahren debattiert. Ich habe das im Archiv gefunden, musste ein bisschen lachen. Er war Hochhäusern durchaus zugeneigt. Also es ist nicht so, dass man das, aber einfach nicht überall und sicher nicht in der historischen Altstadt. Also auch hier ist es immer eine Frage, wo wird verdichtet und in welchem Ausmaß. Aber Stadträume sollen dicht sein, das ist der Witz davon, dass man da in kleinen Räumen eben eine äußerst vielfältige Erfahrungswelt antrifft und nicht eine homogene. Also von daher hätte ihn diese Debatte sicher leidenschaftlich interessiert.
Das war Markus Ritter, der mit Lucius Burkhardt und seiner Frau Annemarie Burkhardt befreundet war und mit ihnen politisiert hat. Lucius Burkhardt, der fröhliche Nonkonformist, der Soziologe und Planungskritiker, der 1925 in den Basler Teig hineingeboren wurde und 2003 starb, ihm und dem englischen Architekten Cedric Price gehört der Schweizer Pavillon an der diesjährigen Architekturbiennale in Venedig. Die Architekturbiennale beginnt dieses Wochenende. Und wer noch mehr über Lucius Burkhardt erfahren möchte, hält Ausschau nach dem Buch «Raum und Macht – Das Leben und Wirken von Annemarie und Lucius Burkhardt». Das Buch erscheint Mitte Juni im Rotpunkt Verlag Zürich. Und das war die Sendung Reflexe. Am Mikrofon Karin Salm.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.